Ich möchte vor der Predigt beten, wir werden stille. Unser Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du das Wort Gottes bist, dass du der Redende bist und dass du deinen Sohn gesandt hast, damit er die Worte des Lebens zu uns spricht. Und danke, dass wir durch den Heiligen Geist in der Lage sind, diese Worte zu empfangen. So bitten wir dich, dass du sprichst, dass wir dich verstehen und dass dein Geist uns in deine Wahrheit führt, in deine Geheimnisse, damit wir leben können, damit wir lieben können und damit wir frei werden von aller Last und Boshaftigkeit. Amen. Ich bitte euch jetzt schon, 1. Johannesbrief, Kapitel 5 aufzuschlagen. Das ist ziemlich am Anfang der Bibel, am Ende der Bibel. Es gibt ein Johannesevangelium. Das suchen wir nicht. Wir suchen die Johannesbriefe, die sind noch weiter hinten und die haben immer eine Zahl davor. 1 Punkt oder 2 Punkt oder 3 Punkt. Der hat sozusagen 3 Briefe vom Johannes und wir suchen den ersten, weit hinten, 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und solange ihr noch sucht, vielleicht fange ich an. Wir sind am Ende des Briefes angekommen, wir landen sozusagen. Und als Erinnerung vielleicht die wesentliche Aussage des Briefes, warum schreibt der Johannes, der Apostel Johannes diesen Brief? Er schreibt ihn an die Gemeinden, damit sie nicht zweifeln. Im Alltag des Wahnsinns kann man schon an Gott zweifeln und manche verzweifeln auch an ihm. Und er sagt, wir haben den Messias gesehen, wir haben ihn betastet, er war da in Fleisch und er hat uns eine Botschaft mitgebracht, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Es ist eine außergewöhnliche Botschaft für unser Leben, dass das Licht Gottes, Gott als Licht in der Welt gekommen ist und die Finsternis konnte ihn nicht aufhalten und die Finsternis konnte ihn nicht besiegen, nicht im Tod, nicht im Grab. Er ist auferstanden und er hat eine Tür aufgemacht, die niemand schließen kann. Und das macht ihn, diesen lebendigen Gott, außergewöhnlich und unterscheidet ihn von allen Glaubensrichtungen, von allen Propheten dieser Welt oder Religionsstiftern dieser Welt. Denn er ist der, der das Licht des Lebens zurückgebracht hat und uns in die Ewigkeit hineinführt zum Vater. Das ist im Groben die Zusammenfassung des Briefes und er wendet sich an sehr viele Irrlehrer der damaligen Zeit, gegen Gnostiker, gegen Judaisten, die sozusagen den Messias immer wieder versucht haben anzugreifen und abzulehnen und sagt der Gemeinde, glaubt fest an den Messias. Glaub fest in die Finsternis in dieser Welt, die relativieren wir nicht und die deuten wir auch nicht weg, die kennen wir. Aber wir haben eine Botschaft an euch alle, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis und er sandte seinen Sohn aus Liebe zu euch und der Messias ist gekommen und er gibt dir ewiges Leben. Diese Woche waren wieder dramatische Ereignisse, die einen ja fassungslos machen, weil die Finsternis dann so finster ist plötzlich. Viele Menschen sind ja darauf gar nicht eingestellt und vorbereitet. Sie übermannt die Finsternis auf einen Schlag. Es gibt eine Finsternis, für die wir eigentlich nichts können. Ich habe vor kurzem ja darüber gepredigt, die überfällt uns von außen. Du beginnst dein Arbeitsalter, ganz Lebensalter, ganz normal. Du stehst morgens auf und beginnst deinen Alltag und dann kommt so ein Anruf. Und der Einsatzstelle und du fährst zur Arbeit und erkennst, also zu dem Dienst und erkennst, dass ein Bus umgekippt ist. Ein ganz gewöhnlicher Tag, ein ganz gewöhnlicher Ausflug, ein ganz gewöhnlicher Bus und 2 Kinder sind tot. Wer soll sich darauf einstellen? Eine Finsternis, die einen übermannt von außen, in Gegenwart, in Angesicht des Todes, der Unschuld oder ich sag mal der Verzweiflung. Wie will man das jetzt verkraften? Das ist Finsternis. Die kannst du nicht wegdiskutieren. Niemand kann sie wegdiskutieren. Kein Wissenschaftler, kein Soziologe, kein Psychologe. Niemand kann diese Finsternis uns ausreden. Ich habe mich gefragt, wie kann man Trost spenden? Und man weiß es nicht. Wenn der Geist Gottes nicht die Menschen jetzt stabilisiert, die Eltern, die drumherum, dann kann man nicht. Es ist besser, aber vorbereitet zu sein oder zumindest die Grundwahrheiten des Lebens verstanden zu haben, damit diese Finsternis nicht den fatalistischen Raum in unser Leben gewinnt. Und das sagt uns die Schrift ganz einfach und ganz schnörkellos und ganz schmerzlos. Bedenke, Mensch, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Das bedeutet, in Gegenwart des Todes zu stehen, ist keine Feigheit und keine Dummheit. Denn die Vergänglichkeit führt uns zu der wesentlichen Frage, nicht nur nach warum oder wozu, sondern was bleibt. Es ist der Übergang zwischen Zeitlichkeit, Vergänglichkeit in die Ewigkeit. Und die Bibel ist da sehr schnörkellos und sagt, Leute, bedenkt, dass die Finsternis real ist und dass ihr Licht braucht. Aber die Finsternis ist manchmal nicht außen, sie ist oft innen. Und so gab es jetzt zwei Schlagzeilen in Deutschland, da komplette Familien von Familienangehörigen ausgelöscht wurden, erschossen. Versteht ihr das? Wie verkraftet man denn sowas? Und ich möchte allen also zurufen oder ich würde alle bitten, relativiert nicht die Finsternis. Psychologisiert sie nicht. Erkennt, dass sie da ist, dass sie jeden Tag zuschlägt. Jeden Tag schlägt sie zu. Und meistens so, dass wir es nicht verstehen, nicht begreifen und nicht akzeptieren können. Und jetzt ist wichtig, dass du weißt, dass unser Glaube genau die Schlüsselfrage löst. Sie zielt nicht auf einen unpersönlichen Gott, auf irgendeine Kraft, auf irgendeine Philosophie oder Idee, sondern an den Gott, der das Leben geschaffen hat, der das Licht ist und der seinen Sohn schickt, damit er am Kreuz stirbt. Das ist der Preis. Der leidende Gott, der den Schmerz kennt, der den überwindet und besiegt. Das ist die Kraft der Auferstehung, das ist das Licht der Welt. Es gibt keine, bitte hört auf mit philosophischen, religiösen Schnickschnack-Gedanken, das ermüdet mich, weil es kein Mensch braucht. Du brauchst die Erweckung, du brauchst die Auferstehung in Christus. Das ist sozusagen das Thema. Und wenn du beladen und angefochten und gekränkt und bedroht bist, dann musst du zu dem, der das Licht ist und der den Trost geben kann, weil er selber es erlebt, geschmeckt und überwunden hat. Und so kommen wir heute zu einem interessanten Text, der wichtig ist. Der wichtig ist für zwei Arten von Menschen. Für die, die vielleicht noch gar nicht an Gott glauben oder an den Messias glauben und für die, die schon glauben. Und der ist ein bisschen auch schwierig, weil der Johannes hat eine Sprache gewählt, die zum Nachdenken einlädt. Und da wir denkfaul sind, überfliegen wir den Text und verstehen manchmal gar nicht. Der ist sozusagen ein Text, der tiefer geht als das oberflächliche Lesen. Und der ist theologischer. Und ich möchte euch ein bisschen quälen mit Theologie, vor allem die Christen, die ja so denkfaul sind und so theologisch oberflächlich, dass sie fast nichts mehr verstehen. Ich möchte das aber nicht anklagen tun, ich möchte euch eher motivieren zum Nachdenken, wie tief kann denn unser Glaube sein? Also ich kann nicht die Tiefen des Glaubens selber erschöpfen, aber ich kann zumindest einladen, abzutauchen in die Tiefe des Evangeliums, das ja Jahrhunderte alt ist. Und die Freikirchen haben ein bisschen das Problem, ich bin ja selber ein Freikirchler, dass sie ein bisschen großkotzig sind der Tradition gegenüber. Weil wir denken, die Evangelikalen denken, mit ihnen beginnt der Glaube eigentlich richtig. Und die anderen nicht so richtig verstanden haben. Das ist nicht ganz korrekt. Denn wenn du so denken solltest oder fühlen solltest, dann denkst du falsch. Wir haben nur wieder entdeckt, dass die Quelle des Lebens aus der Schrift entspringt und nicht aus der Tradition der Kirchen. Deswegen interessieren uns weniger die Tradition als Dogmatik, sondern die Wahrheit Gottes in der Schrift, aber natürlich auch in der Kirchengeschichte. Und jetzt habe ich eine kurze Einstiegsfrage, damit wir die Theologie ein bisschen verstehen und begreifen, wie wichtig Theologie ist für unsere Stabilität, für unseres Glaubens und unseres Lebens. Wer hat sich schon mal bekreuzigt? Also es ist keine typische, also Evangelischen bekreuzigen sich nicht. Das hat was mit Kirchengeschichte zu tun, Evangelikalen auch nicht. Aber hat sich jemand schon mal bekreuzigt? Ist keine Sünde, also ist nichts Schlimmes. Hat sich schon jemand bekreuzigt? Hand hoch. Gut, da haben mindestens 2, 3 schon unter uns, die sich bekreuzigen können. Das ist interessant. Wer würde das gern vormachen? Also wir machen heute eine Art Glaubenskunde. Wer würde einfach vor denen zeigen, wie man sich bekreuzigt, die sich noch nie bekreuzigt haben? Traut sich jemand? Das heißt, kurz hier hinstellen und sich bekreuzigen. Das ist eine verteilte Kirchengeschichte. Wir spotten nicht darüber. Das ist einfach nur zu zeigen, weil die anderen es nicht kennen. Wer es kann, nicht wie im Fernsehen gesehen hat, wer wirklich sich bekreuzigen kann, wer sozusagen katholisch oder orthodox ist oder armenisch orthodox oder sonst was, wer, also nicht nach dem Motto, ich habe schon mal gesehen, sondern wer kann sich bekreuzigen, wer kann das? Ja, da sind ganz viele verunsichert, was? Also es gibt die katholische Variante, sonst hätten wir gleich gesehen, wie der Glaube funktioniert. Es gibt die katholische Variante, die sich bekreuzigen. Wer weiß, wie die katholische Variante geht? Also wir haben Ex-Katholiken hier oder noch Katholiken, spielt keine Rolle. Wer kann das vorweisen? Wie nimmt man die Hand? Bitte die Hand zeigen. Oh. Wie denn jetzt? Oh, nee, das ist nur Unkundige. Ja, was denn jetzt? Einige üben schon. Also, normalerweise nimmt man die drei Finger zusammen, macht mal nach. Keine Ahnung, wird nicht beschnitten und nicht bekehrt und nicht katholisch dadurch. Also, wisst keine Ahnung. Die drei Finger zusammen und die klappt ihr nach innen. Und dann geht die Bekreuzigung katholisch so an die Stirn, ungefähr an die Bauchgegend, nach links, ganz wichtig, die Herzensgegend und nach rechts. Dagegen ist die orthodoxe Bekreuzigung zwar ähnlich in der Handhaltung, Kopf, Bauch, rechts. Das hat manchen schon das Leben gekostet in der Kirchengeschichte. Und dann links, rechts von Rechtgläubigkeit. Interessante Sprache, internationale Sprache, rechts oft mit Wahrhaftigkeit bezeichnet. Ja, Pravoslavie auf Russisch. Pravo, rechts. Das heißt, an jeder Pravoslavie heißt rechtsgläubig. Das ist auch in deutscher Sprache ist so recht so. Ja, man verbindet eine Seite mit Rechtschaffenheit oder Rechtgläubigkeit. Also, der Orthodoxe bekreuzigt sich so und der Katholik so. Und das ist wichtig. Jetzt nehmen wir uns die Handhaltung an, ganz wichtig. Jetzt versteht ihr heute die Dogmatik, christliche Dogmatik. Und jetzt müsst ihr die Hand anschauen. Denn die orthodoxe Kirche hat sich an der Handhaltung gespalten. Es gibt nämlich eine zweite Handhaltung, wie man sich auch nochmal bekreuzigen kann. Die geht nämlich anders. Die geht so. Ganz wichtig. Wer versteht den Unterschied? Aha. Merkt ihr, ihr versteht gar nichts, was für die Kirchengeschichte und heute lernen wir. Es gibt also Unterschiede. Die Altorthodoxen bekreuzigen sich mit dieser Haltung und sie halten diese für ketzerisch. Das heißt, wenn du dich so bekreuzigst, du gehst mit diesen zwei Fingern an die Stirn und bekreuzigst dich so altorthodox. Und jetzt müssen wir nur verstehen, das hat schon was mit unserem Text zu tun, nicht abschalten. Was bedeutet diese Handhaltung? Wenn ihr die alten Jesus-Darstellungen aus dem ersten Jahrhunderten darstellt, dann werdet ihr den sogenannten Pantokrator sehen. Ein Bildnis immer, wenn er von den Toten aufersteht oder wenn er auf dem Thron Gottes sitzt, dann werdet ihr so eine Jesus-Gestalt sehen. Und er sitzt entweder auf dem Thron oder er ist gerade von den Toten auferwacht, also der Auferstandene. Pantokrator heißt der Allherrscher, Herrscher über alles. Und er hält seine Hand so. Und in der Dogmatik bedeutet, dass der Auferstandene eine theologische Haltung hat. Er hat das ist die Siegeszeichen der Christen. Das heißt, wenn manche sich irgendwie begrüßen, begrüßen sich die Christen so. Also es ist überhaupt kein Victory. Das ist ein wichtiges christliches Zeichen. Jetzt müssen wir verstehen, was. Also mach mal dieses Zeichen. Und jetzt versuch mal Kraft zu entwickeln mit diesen drei Fingern. Das schaffst du nicht. Also in dieser Handhaltung Faust hat Kraft irgendwie, ja, es gibt schon viele dämonische Zeichen, Kraft, aber dieses Zeichen hat keine Kraft. Das bedeutet, dass der Auferstandene in einer Lässigkeit und in einer Sanftheit kommen wird und die Feinde besiegen wird, nicht mit der Faust, sondern mit seinem Wort, mit seiner Persönlichkeit. Er spricht und die Feinde weichen. Der Auferstandene kommt in einer sehr sanften Handhaltung. Das ist das Erste. Aber interessant ist, was dieses Zeichen nun bedeutet. Und dieses Zeichen haben zwei wichtige Konzile in den ersten drei Jahrhunderten, fast vier Jahrhunderte besiegelt. in die theologische Auseinandersetzung. Denn die drei Finger, die wir zusammenführen, egal in welcher Haltung, in dieser oder in dieser Haltung, bekennen den dreieinigen Gott. Da sind die, das heißt, wer sich so bekreuzigt oder dieses Zeichen hat, bekennt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich habe eine bekloppte Mail bekommen, 2 Stück diese Woche, keine Ahnung, welcher Psychopath sie mir schickt. Ein elender Arianer. Das war übrigens das erste Konzil in Nicea, hat den Arianismus verdammt, anathema, verflucht seid, wer so glaubt. Da wurde beschritten, dass Jesus Gott ist. Arianismus. Ein Gott, was die Zeugen Jehovas glauben, aber nicht der Gott. Und im Konzil von Nicea, wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis heute gehört, das ist so zur Zusammenfassung vieler Konzile, bekennt, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 3 Personen eines Wesens sind. Wir haben sogar Lieder, 3 Personen und doch eins. So wie diese Hand eine ist und diese 3 Finger zusammengeführt werden, sozusagen es stellt jeder Finger einen anderen autonomen Finger dar. Aber es ist eine Hand und diese 3 sind ein Wesen und doch 3 Personen. Ich habe da 150 Thesen für bekloppte Arianer, die sind wieder im Aufmarsch. Arianer, die sind dabei, das sind die, die an die Dreieinigkeit nicht glauben, weil es nicht biblisch sei. Irre sind das, irre. Und das war absurd, die ganze Aufzählung durchzulesen und ich dachte, ja, so weit sind wir schon. Deswegen erinnere ich uns an die Kirchengeschichte. Die Alten haben diesen Kampf durchfochten und wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis geerbt. Die 3 sind Dreieinigkeit, Trinität, wir sind 3 Personen und doch eins, Vater, Sohn und der Heiligen Geist. Wir taufen sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, nicht in 3 Namen, in einem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wichtig, weil heute sind viele Irrlehrer dabei, auch in Freikirchen, Bekloppte, Irre. Die wissen gar nichts, aber ein bisschen Kirchengeschichte hilft. Und was sind die 2 Finger? Egal wie du sie nimmst, so oder so. Das sind die christologischen Finger, 2 Naturen Jesu, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das heißt, in einer Handhaltung hast du eine komplette Theologie zusammengefasst. Fragt dich jemand, ob wer du bist, zeig ihm das oder das, spielt erstmal keine Rolle. Der Unterschied ist nur, warum sich eine Kirche komplett gespaltet hat bei der Kreuzigung, ob man so oder ob man so kreuzigt, ist im Grunde eine theologische Frage, was ist denn wichtiger, wie hast du den Zugang zu Gott? Bekreuzigst du dich quasi in Vater, Sohn, Heiligen Geist oder bekreuzigst du dich in Jesus Christus? So banal kann manchmal eine Spaltung sein. Aber diese Haltung ist wichtig. Lernen Sie dir auswendig und zu Not bekreuzige dich. Das ist keine Sünde, sich zu bekreuzigen, nur es ist als Ritual nutzlos. Wie manche Fußballspieler, kennt ihr vom Elfmeter, zack, 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 wie ein Glücksbringer. Aber als theologisches Bekenntnis wichtig. Das ist unsere Lehre. Jesus Christus ist der Sohn in der Dreieinigkeit. Er ist und Vater und Heiligen Geist sind sie eins und nicht untergestellt. Und der Sohn Gottes inkarniert ist gekommen in 2 Personen, nicht in einer. So Pseudogott, Pseudomensch oder unvermischt und ungetrennt. So ist das Glaubensbekenntnis. An den glauben wir. Das ist der Messias. Und jetzt lasst uns bitte einsteigen in den Text. Ich lese euch die Passage und wir müssen uns jetzt schon beeilen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ab Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Soweit das Wort Gottes. Lade dich ein, wirklich drüber nachzudenken, wie du gerettet wirst und bist. Und dass es einen wesentlichen Unterschied macht, dass du nicht an irgendeinen Meschiach glaubst oder einen Messias. So beginnt unser Text. Ich lade ein, mein erster Punkt ist, 5 Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. So, schwieriger Text, kannst du zu Hause nochmal grammatikalisch durchgehen. Johannes schreibt etwas kompliziert, aber wir werden das verstehen. Glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Jetzt habt ihr griechische Übersetzung. Ihr müsst euch vorstellen, das wurde in Griechisch geschrieben, von einem Juden im Griechischen. Jetzt haben wir im Grunde zwei Begriffe. Wir haben die jüdische Variante und die griechische Variante. Es gibt eine jüdische messianische Irrlehre, die inzwischen modern ist, unter Evangelikalen. Das heißt, wenn wir hebräische Worte nehmen, dann sind wir ein bisschen biblischer. Also wenn wir zum Beispiel sagen, nicht Sabbat, sondern Schabbat. Nicht Jerusalem, Jerusalem. Nicht Jesus, Jeshua, Jehoshua. Das sind, ich lese ganz gerne, amüsiere mich über diese Freaks. Gibt's komplette, so die Wurzeln, die wollen, dass die biblische, so quasi, dass die Begriffe an sich, die Worte, die schon mystisch sind. Und wenn du ein anderes Wort nimmst, wie zum Beispiel Jesus, an der Jeshua, dann ist das schon Abfall von der Lehre. Wenn du zum Beispiel sagst nicht Elohim, sondern einfach nur Gott, dann ist es schon heidnisch. Wenn du nicht Sheol sagst, sondern Totenreich, dann ist es schon heidnisch. Also absurde, eine ziemlich absurde und inzwischen aggressiv wirkende Irrlehre, die sogar wirklich messianische Juden ablehnen. Weil das sind so Heidenschnorrer, so Pseudo-Juden. Ich habe jetzt einen Judenchristen gehört, der ist angewidert von diesen Bewegungen. Weil sie nicht verstehen, worum es geht. Es geht nicht um Worte. Es geht um Inhalte. Und wenn du sagst, Jeshua, ja, dann ist das nichts anderes als der, den wir als Jesus kennen. Und Meschiach, dann was die Griechen, Christos. Jesus Christos, Paruski. Jeshua, Meschiach. Selbe. Nichts Heiliger, nichts. Null. Deswegen möchte ich alle Freaks wirklich zu Besonnenheit zurückführen, zu geistlichen Besonnenheit. Hört auf, hier rumzufuchteln. Glaubt. Glaubst du, dass er der Christus ist? Das Entscheidende ist also nicht, wie du das aussprichst, sondern was du damit meinst. Und er sagt, er ist der Messias. Und die Juden haben gesagt, naja, Messias. Und die Griechen haben auch gesagt, der Messias ist so eine Sache. Was soll denn ein Messias bedeuten, der Gesalbte? Was ist denn das? Viele waren Gehalbte, Gesalbte, Priester, Könige und so weiter und so fort. Wer ist denn der Messias? Die Juden standen vor Jesus die ganze Zeit. Bist du der Sohn Gottes? Und für dich ganz wichtig, dass du sagst, ja. Wenn ich von Messias rede, von Christus, von Meschiach, dann meine ich den wahren Gott. Ich meine keine Unterabteilung. Ich meine keine Engelsgestalt. Ich meine den Wahrhaftigen. Den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Ich meine diesen Messias. Und es kann keinen anderen Messias geben. Und als Jesus sagte, ihr sagt es, wollten sie ihn steinigen. Warum? Weil es Blasphemie war. Weil sie wussten, wer sich den messianischen Titel, den Sohn Gottes selbst verleiht, er lästert Gott. Er lästert nicht an Religion, sondern nee, du kannst bei Muslimen den Mohammed lästern. Ja, da wirst du schon getötet werden. Ja, aber glauben die Muslime, dass Mohammed Gott ist? Natürlich nicht. Aber der Messias ist gekommen und hat gesagt, ich kann euch erlösen, weil ich von Gott gesandt bin, vom Vater und weil ich selber Gott bin und weil mein Blut dich reinmacht. Er ist kein Idol, er ist keine Greta und sonst was und kein Lenin und kein Che Guevara und so, nichts. Er ist der Christus, er ist der Messias. Wer glaubt, dass Jesus der Messias ist, der ist gerettet. Vers 5, Vergleich, Antithese. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Nur das ist die messianische Begründung. Der Messias ist der Sohn Gottes. Deswegen werden alle Knie in seinem Namen sich beugen. Ihm gehört die Ehre. Ihm gehört die Anbetung. Glaubst du das? Machst du das? Und jetzt sagt er, das kann nur jemand, der von Gott neu geboren ist. Wir gehen zurück zu Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus Christus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Das ist die Wiedergeburt. Ein Mensch, der erkennt, dass er den Sohn Gottes braucht. Das ist Kapitulation, das nennen wir Wiedergeburt, Bekehrung. Ein Mensch erlebt, er kennt das, er weiß, dass er A, Sünder ist, dass er sterben wird, dass er vergänglich ist. Morgen wachst du auf und hast einen Schlaganfall. Und dann? Und dann? Du fährst jetzt in dein Auto und da fährt jemand hinten rein, querschnittsgelähmt. Und dann? Was dann? Bekommst nächste Woche einen Brief, bist arbeitslos. Seitenstechen, Attest, Krebs. Ich habe diesen messianischen Juden gehört, eine unfassbare Geschichte. Also, der hat mich so beeindruckt, der Typ, der kann leider nur auf Russisch oder auf ich glaube, weiß nicht, Englisch, weiß nicht, Russisch auf jeden Fall. Als er 15 ist, es war nicht gläubig, war aus jüdischen Familie gekommen, also russifizierten jüdischen Familie, also ungläubigen Familien. Als er 15 ist, stirbt seine Mutter an Krebs. Als er 17 ist, stirbt sein Vater. Dann wird er an der afghanischen Grenze ins Militär berufen. Sein älterer Bruder hat einen schweren Verkehrsunfall. Und er ist sozusagen ist in der Armee und es stellt sich die Frage, als er dann in Hindukusch irgendwo ist und die ganze Berge sieht, Afghanistan ist ja ein unglaublich schönes Land. Und er sagt, ich sah das und ich habe nur gehofft, dass es einen Gott gibt. Ich kannte ihn nicht, aber ich habe gehofft, ich habe gesagt, Gott, hoffentlich gibt es dich. Dann kam die Wende, 90er Jahre geht er nach Israel, er zieht um, heiratet. Er kommt zum Glauben, heiratet seine Frau, sie bekommen zwei Kinder. Als die Kinder 4 und 6 sind, stirbt seine Frau an Krebs. Er bleibt wieder allein mit 2 Kindern. Sie fahren nach USA, also mit den letzten Zügen der Frau, die wollten in den USA noch eine Behandlung bekommen, Spezialbehandlung, aber sie können sie nicht retten. Aus dieser Reise erbarmt sich eine junge Frau, die war jünger als er, und sie heiraten nochmal. Nach 5 Jahren Ehe bekommen sie endlich ein Kind, das 2 Monate alt ist, und sie stirbt an Gehirnkrebs. Und da sagt da einer zu ihm, das ist unfassbar, was man in kürzester Zeit erleben kann, an Wahnsinn, an Finsternis. Und da sagt er, du hast so viel erlebt, da reichen 10 Leute dafür. Und dann sagt er zu ihm, ja, mit Gottes Gnade habe ich es erlebt. Gott sei Dank, ich habe den Allmächtigen kennengelernt in seinem Sohn. Ich weiß, wer er ist, und durch seine Liebe ertrage ich das alles. Und da sagte die Person so flapsig, na, hör auf mit Gott und sonst was. Und er sagte, gut, dann höre ich auf mit Gott, geh morgen hin und häng mich. Das ist nämlich die andere Perspektive. Und dann sagt die Person reflexartig um Gottes Willen. Er sagt, ach, schau her. Schau her. Wohin denn mit unserem Elend? Aber der Messias ist da, der Sohn Gottes. Und jetzt, wenn du an ihn glaubst, dann bist du wiedergeboren, was die Bibel berichtet hat. Ich muss schon landen, aber ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt da. Er ist gekommen, um die Kranken zu suchen. Er ist gekommen, um die Belasteten, Beladenen und die zerbrochenen Herzen sind, die nicht mehr weiter können. Die im Sumpf festgefahrenen, die nur noch fassadenmäßigen, nach außen eine fassadenerhaltende Maßnahme und innen drin komplett kaputt. Das ist also unsere Gesellschaft, sagte plötzlich allen Nachbarn, oh, das war uns gar nicht klar. Er hat die Leute erschossen? Die Fassade war doch intakt. Das ist doch Wahnsinn, was gerade passiert. Die Fassade ist doch intakt. Und sagt Jesus zu Pharisäern, ihr habt nur eine Fassade, wie die toten Gräber. Ja, von außen schön hier geschminkt und mit Karriere und mein Haus und mein Pferd und so, aber inwendig seid ihr tot, wie die Leichen. Verdorbene Leichen. Das ist die Wahrheit. Und jeder, der in diesem Zustand zu Gott übergehen wird, der geht in das ewige Gericht, in die ewige Verdammnis. Aber Gott ist Licht und er sendet seinen Sohn als Erlösung. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir überwinden nicht im Wissen, nicht im Können, nicht im Geld. Wir überwinden im Glauben. Was heißt Glauben? Im Griechischen Pistis, Vertrauen. Wir vertrauen unserem Messias. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen unserem Erlöser. Da kommen die Soziologen, Psychologen und Irre, erzählen, was sie wollen. Wir wissen, von wem wir es haben. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz noch drei Zeugen aufrufen, die oft nicht verstanden werden, aber das ist eine große Stärkung unseres Glaubens. Das sind Verse 6. Wenn du also erkannt hast, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sozusagen Gott in Menschengestalt, in zwei Naturen, wahrer Mensch und wahrer Gott gekommen, jetzt musst du verstehen, was er für dich getan hat. Und dieser ist, der gekommen ist, durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Jetzt ganz wichtig, Johannes hat jetzt für sich eine komplett spezifische Sprache. Und sie ist sehr wichtig. Und viele haben darüber diskutiert, was er denn nun meint. Und ich stelle euch drei gängige Varianten vor, von denen ich glaube, dass sie alle wahr sind. Man hat lange darüber diskutiert, was meint Johannes, wenn er meint, dass Jesus im Wasser und im Blut gekommen ist. Und das ist so ähnlich wie bei diesem Zeichen, dass du bestimmte Systematiken der Bibel verstehen willst. Die Dreieinigkeit ist durch und durch biblisch und die zwei Naturen Lehre Jesu auch wenn sie nicht erwähnt werden. Aber sie sind komplett biblische Lehre. Und jetzt gibt es noch eine biblische Lehre, die kann man auch in 3 und 2 unterweisen. Im Grunde die gleiche Handhaltung kannst du für diese Verse jetzt nehmen, die für dich hoffentlich eine Glaubensstärkung sind. Johannes sagt, dass wir nicht an irgendeinen Messias glauben können, wir müssen an den Messias glauben, der in Wasser und im Blut gekommen ist. Und wenn du jetzt genau liest, dann sagt er im Vers 6 folgendes, dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Ja? Dort steht im Griechischen dia, das kommt vom Diafilm, kennt ihr das? Diafilm, hindurchscheinen. Also hier steht, Jesus Christus ist durch Wasser und durch Blut gekommen. Und im nächsten Vers sagt er, im Wasser allein, der ist nicht im Wasser allein, sondern auch im Blut. Eine ganz andere Präposition. Und man hat lange genug theologisch diskutiert, was ist denn gemeint? Und das würde ein Geheimnis uns sagen, also durch und im. Das ist nicht direkt das Gleiche, wenn man jetzt streng genommen wird. Und jetzt müssen wir nur verstehen, was, und deswegen unterscheiden sich die Theologen, was sie damit meinen. Also die einen sagen, Wasser, das ist die Taufe und Blut ist klar seine Kreuzigung. Und dann wäre Taufe und Kreuzigung. Und diese Haltung ist richtig. Aber sagen die anderen dann, aber Moment mal, das geht doch gar nicht. Das muss doch mehr sein, der ist doch noch vor der Taufe gekommen. Denn diese Theorie durch Taufe und durch Blut hat eine große Irrlehrergefahr in sich. Und das hat man übrigens in den ersten Jahrhunderten auch abgelehnt. So eine Adoptionstheorie, dass Jesus durch die Taufe zu Sohn Gottes wurde. Ja? Das ist bis heute schwirrt diese Irrlehre. Das ist natürlich Unsinn. Er war ja schon Sohn Gottes. Das könnt ihr natürlich im Matthäus-Evangelium nachlesen bei seiner Geburt oder Lukas-Evangelium. Wir hatten ja Weihnachten jetzt gehabt und dort ist das Bekenntnis, dass als Maria ihn geboren hat, kam ja die Engel und was ist die Botschaft der Engel? Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr der Stadt Davids. Da sagen die anderen, ja, die Taufe kannst du wohl nicht sein. Wenn wir Christologie-Definition betreiben, dann muss was anderes sein. Da gab es Theologen, und da gibt es auch in der, damals, die haben gesagt, der Messias konnte nur Messias sein, wenn er Mensch wurde. Und dieses Wasser, was hier beschrieben wird, das Johannes, ist das sogenannte, jeder Mensch wird ja geboren durch eine Schwangerschaft, Jungfrau Maria, und das Fruchtwasser. Das heißt, er muss, die Menschwerdung des Messias ist entscheidend. Das hat sich gegen eine andere Irrlehre der ersten Jahrhunderte widersetzt, des sogenannten Doketismus. Da hat man gesagt, er war gar kein Mensch. Er ist nur in Erscheinung eines Menschen aufgekommen. Ja, er ist wie ein Engel gewesen. Man hat gesehen und die dachten, er sei ein Mensch. Aber Johannes sagt, nein, wir haben ihn getastet, wir haben mit ihm gegessen. Wir haben genau gesehen. Und das bedeutet für unser Messianische, dass Gott nicht einen adoptiert, einen Messias, sondern er ihn durch eine Jungfrau gebiert. Und deswegen ist wichtig, dass durch Wasser und Blut bedeutet Inkarnation, Menschwerdung, ein wahrer Mensch und wahrer Gott und er durch Blut stirbt. Also wir haben schon sozusagen zwei Bedeutungen. Und die dritte Bedeutung, die war in den ersten Jahrhunderten auch schon sehr ausgeprägt, das ist sozusagen eine etwas mystischere Heilsbedeutung. Und sie geht dahin, dass Gott durch Wasser und Blut erlöst, also nicht nur in der Geburt, nicht nur in der Taufe, sondern in seinem Todesvorgang. Und das wisst ihr, das beschreibt nur Johannes, weil er noch da war bei der Kreuzigung, als alle Jünger weg waren, war nur Johannes da. Und dann hieß es, dass man dem Christus die Beine brechen sollte, damit er endlich stirbt. So war die römische Handhabung. Damit die endlich erlöst werden, man brach ihnen die Schienbeine mit einem Hammer. Und dann erstickten sie am Kreuz. Und da war die Bitte, ihm nicht die Beine zu brechen. So steht es geschrieben, damit Psalm 34 sich erfüllt, sozusagen, dass seine Glieder nicht gebrochen wurden. Und dann geht ein römischer Soldat und haut ihm den Speer in die Seite, so steht es geschrieben. Und jetzt passiert etwas Seltsames, was Johannes feststellt, und nur er beschreibt das. Er sagt, als man ihm in die Seite, wahrscheinlich in die Herzgegend, damit er endlich tot ist, da geschah etwas Seltsames, sogar für Nichtärzte Seltsames, dass aus seiner Wunde Wasser und Blut floss. So steht es geschrieben. Auch das hat jahrhundertelang dafür zu Analysen geführt, ja, ob das schon der Sterbevorgang, Wasser und Blut sich getrennt haben und so weiter und so fort. Gibt es viele Methoden. Entscheidend ist, dass es für ihn sichtbar wurde, dass aus ihm dieses Wasser und Blut rauskam. Und jetzt musst du dich nur erinnern an die Ich-Bin-Worte Jesu. Er hat das ja prophezeit. Zu Samariterin hat er gesagt, am Brunnen, er hat gesagt, wenn du zu mir kommst, dann bekommst du Wasser des Lebens und es wird dich nicht mehr dürsten. Und als Jesus beim Abendmahl war, hat er gesagt, das ist mein Leib, mein Blut, trinkt daraus. Und das bedeutet, in seiner messianischen Eigenart haben wir beides in ihm, die Erlösung sozusagen, das Wasser des Lebens und das Blut. Das ist ein bisschen eklig, ja. Weil für uns ist es eklig, wir können ja nichts mehr sehen, keine Leichen, gar nichts. Aber so eklig, dass auch die Juden damals fahren, isst mein Blut oder isst mein Fleisch und trinkt mein Blut, so eklig ist es manchmal für uns. Aber die Erlösung unseres Glaubens geschieht durch Wasser und Blut und den Geist. Und das bedeutet, ich fasse zusammen, ja, das bedeutet alles. Es bedeutet, dass wir an den Messias glauben, der Mensch geworden ist in Wasser und sein Leben am Kreuz gelassen hat. Also der ist geboren von der Jungfrau Maria, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, wir glauben das. Und ja, ich glaube das. Er ist geboren und er ist am Kreuz gestorben durch Wasser und Blut. Er ist getauft worden und wisst ihr, was bei der Taufe war, als Johannes der Täufer in Taufe klang eine große Stimme. Das ist mein geliebter Sohn. Und als er am Kreuz starb, donnerte es, das ist mein geliebter Sohn. Das bedeutet, auch in Taufe und im Kreuz haben wir im Wasser und im Blut die Stimme Gottes. Bei seiner Geburt, bei seiner Taufe, bei seinem Tod. Und der Unterschied ist, ob du das glaubst oder nicht glaubst, nicht, ob du intellektuell genug bist oder nicht. Das ist nicht der Unterschied. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und nichts raffst, gar nichts, dann sollst du dir Sorgen machen. Du kannst zwar sagen, der Typ, der da vorne steht, redet wirres Zeug. Mag sein. Aber das Entscheidende ist, dass der Geist Gottes dich in die Wahrheit führt. Um das zu erkennen, bedarf es des Geistes. Diese drei bezeugen, Vers 7, denn diese drei sind, die das bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und jetzt fasse ich das Ganze zusammen. Die Erkenntnis, dass Messias, Jeshua oder Jesus Christus der Herr ist, kann dir nur der Heilige Geist vermitteln, nicht ich, nicht meine Redekunst, nur der Heilige Geist. Und jetzt kommt es zu den zwei Geheimnissen des christlichen Glaubens. Das ist die Taufe und das Abendmahl. Das feiert unsere Gemeinde durch Wasser und Blut. Der Messias erfüllt genau diese zwei Zeichen in seinen Tod, das ist die Taufe, und durch sein Blut. Deswegen bist du im und durch. Wenn du jetzt sitzt, sagst, ich bin weder getauft, noch glaube ich noch etwas, dann wird es höchste Zeit. Dann darfst du zum Messias kommen. Wir werden in diesem Jahr taufen und ich lade alle ein, die jetzt ungetauft, nicht getauft oder falsch getauft, was auch immer sie sind, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum, was hindert mich, getauft zu werden? Das ist eine biblische Frage übrigens. Und das Zweite, was ich feststelle, ist, dass eine Oberflächlichkeit zum Abendmahl, auch in unserer Gemeinde. Ich beobachte schon längere Zeit, dass bestimmte Leute gar nicht mehr zum Abendmahl kommen, weil sie denken, das ist vielleicht banal. Das ist nicht banal. Denn das Abendmahl ist das Bekenntnis des Blutes, so wie die Taufe das Bekenntnis des Wassers ist. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Abendmahl eine ganz andere Schlagkraft haben. Dass die Leute wissen, ich möchte zum Wasser, zum Blut durch den Geist. Ich möchte zum Messias. Ich möchte ein neues Leben leben. Ich möchte nach seinen Geboten handeln. Ich möchte ihm folgen. Denn dann werden die drei Zeugen über dich aufgerufen werden eines Tages, wenn der Feind dich verklagt, werden drei Zeugen auftreten, im Wasser, im Blut und im Geist. Und das ist deine Rechtfertigung, im Wasser, im Blut und im Geist. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du der Lebendige bist und dass du in die Finsternis dieser Welt hinabgestiegen bist, in den Unglauben und die Rohheit und die Bosheit und ein Licht angezündet hast, das niemand löschen kann. Und danke, dass du drei Zeugen aufrufst zu unserer Rechtfertigung, die alle drei in deinem Sohn sich erfüllen. Und so bitten wir dich, dass du uns stark machst, dass du uns fähig machst, im Glauben zu wachsen, dich zu lieben und eine Wiedergeburt zu erleben, die mehr ist als theoretisches für wahr halten. Schenk uns dieses Geheimnis, schenk uns diesen Glauben. Gelobt sei dein Name. Amen.